Selma, wir müssen uns hier ein bisschen auch mal selbstkritisch äußern zu uns, zu unserer Leistung in der letzten Sendung. Man muss zugeben, wir waren sehr monothematisch unterwegs. Wir waren im Kosmos sehr gefangen, im Fernsehbereich, habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe da nochmal so, also intern in der Redaktion haben wir uns auch da nochmal beraten und haben das nochmal analysiert und haben dann festgestellt, ja, wir waren sehr auf dem Thema Fernsehen also festgelegt.
Ja, um vielleicht einen kleinen Einblick in unsere Redaktionskonferenz nach der letzten Folge zu geben. Es sind sehr viele Sachen durch die Gegend geflogen.
Ja, es sind Schreibtische, so wie auf diesen alten Videos von diesen Typen, die immer auf den Computer so einschlagen.
Ja.
Also gibt's ja diese ganz alten Videos. Das ist bei uns auch so der Fall gewesen. Also es war eine sehr hitzige Debatte intern. Und deswegen haben wir beschlossen, heute gar nicht auf das Thema Fernsehen zu setzen. Genau. Ich hab auch beschlossen, wer das Thema Fernsehen heute erwähnt, wer irgendwas aus dem Bereich, wer eine Anspielung macht, wer irgendwas, ein Witz versucht zu machen, der wird ein Signalton hören.
Und derjenige muss 1 Euro in das Phrasenschwein zahlen.
Ganz genau, hier mal kurz der Signalton.
Oh, das ist einfach ein richtig ätzendes Signal.
Man will das auch nicht hören. Also genau. Das ist wie so ein Buzzer. Wie ein Buzzer-Sound.
Hört sich irgendwie an wie so ein ziemlich kaputter Furz.
Soll ich nochmal machen?
Ja.
Ja, das ist wirklich widerlich, will man nicht hören. Und deswegen werden wir uns auch daran halten. Wir haben einige Themen vorbereitet. Wir haben ein großes Sammelsurium an Alltagsbeobachtungen, anderen kleineren Spielereien vorbereitet. Und deswegen wird das auch heute eine tolle Sendung. Und jede tolle Sendung beginnt nach einem tollen Intro. Und das ist hier.
Podcast Deluxe mit Selma und Dennis.
Ja, im Gegensatz zum Signalton hört man sich das Intro doch gerne an, oder?
Ja, das ist ein sehr schöner Signalton. Das ist eine Signalmelodie fast schon.
Ja, stimmt.
Ach ja, Selma, wir haben, ich fall gleich mal mit der Tür ins Boot. Nee, sagt man ins Tür ins Haus?
Genau.
Tür ins Haus,
in Amsterdam sagt man vielleicht mit der Tür ins Boot.
Ja, da bin ich aber leider nicht. Ich war letzte Woche in einem veganen Restaurant. Gleich mal eigentlich was nicht zu meinem Image passt, würde ich jetzt mal so sagen. Also es ist jetzt was gegen meiner Natur spricht sozusagen, weil ich bin ja kein Veganer, ich bin auch kein Vegetarier. Und bist du jemand, der da aufgeschlossen ist oder bist du jemand, der da irgendwie skeptisch draufschaut oder wie stehst du da zu dem Thema?
Nee, also ich bin total aufgeschlossen. Es ist manchmal ganz cool, sich auch vegetarisch oder vegan zu ernähren. Ich habe ja mal erwähnt, dass ich laktoseintolerant bin. Das heißt, ganz viele vegane Produkte kommen für mich in Frage, beziehungsweise alle, weil die ja ohne Kuhmilch gemacht werden und ohne irgendwelche tierischen Sachen. Deshalb, ja, ich bin da ziemlich aufgeschlossen.
Also du bist so ein Mandelmilchtrinker, oder bist du eher
schon
gehst du eher die Richtung Reismilch oder bist du Kokosmilchtrinker oder wie?
Ja, Kokosmilch, Haselnussmilch, Mandelmilch,
alles Mögliche.
Ja, alles
Mögliche.
Ist ja
unfassbar, was es da für Variationen gibt. Das ist ja geil.
Hafermilch gibt's auch.
Aber was ist denn eigentlich Milch? Wie macht man die Milch? Wie macht man eine Hafermilch?
Da fragst du mich jetzt echt viel. Also gute Frage. Bei Reismilch habe ich echt keine Ahnung, wie man die macht und worauf, also Reis natürlich, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, aber wie genau jetzt dieser Produktionsprozess abläuft, keine Ahnung.
Ja, müssen wir vielleicht mal nachschlagen.
Müssen wir, das ist so eine Rechercheaufgabe fürs nächste Mal.
Ja, das ist aber wahrscheinlich was für unsere Redaktion natürlich auch.
Genau.
Da haben wir ein paar Praktikanten, die sich darum kümmern können.
Richtig, unbezahlte Praktikanten, weil man das so macht.
Natürlich. Aber ich war dann in dem Restaurant und es ist natürlich auch hier in München gibt's ja so Hipster-Ecken und so weiter. Also wo dann, da steht dann auch auf dem Schild, auf diese Tafel, immer in der gleichen Schrift übrigens geschrieben. In ganz Deutschland, glaube ich, diese Tafeln, die immer so handschriftlich formuliert sind und geschrieben sind. Ich glaube, die sind alle vom gleichen Menschen geschrieben. aber da stand dann halt drauf, so, please, if you're homophobic and and racist, then please stay outside und so. Also solche Sprüche halt, damit man extra das auch dann abfotografiert und halt auf Instagram postet, sowas.
Klar.
Das merkt man bei diesen Läden immer, also das ist mir so aufgefallen.
Bist und da du dann draußen geblieben oder bist du draußen geblieben?
Nee, ich bin dann illegal, hab die Grenze überschritten in den Laden.
Okay.
Und war dann tatsächlich drin und unfassbar tätowierte Leute arbeiten da. Also das ist auch gar kein Problem mehr in der aktuellen Arbeitswelt. Also man darf überall tätowiert sein. Gern auch gesichtstätowiert. Ist eigentlich Einstellungsvoraussetzung, habe ich da eigentlich so wahrgenommen. Und dann ist die Karte aber gekommen und das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, weil es gab erstmal so 7 oder 8 Gerichte, so Hauptgerichte, und die waren aber alle die waren eben alle angelehnt an so Fleischgerichte. Und ich weiß nicht, ob das zu 100% die richtige Herangehensweise von diesen veganen Restaurants ist, dass da dann steht, da steht jetzt zum Beispiel, was ich dann auch bestellt habe, Schnitzel Wiener Art. Und ist es jetzt quasi der Gag daran, dass man das dann nicht bekommt? Oder soll es halt einem zeigen, dass die vegane Küche diese Gerichte ersetzen kann? Ich weiß es nicht.
Gute Frage. Das weiß ich nämlich auch nicht so ganz. Also ich weiß nicht, ich kann zu dieser Thematik nicht allzu viel sagen, weil ich mich...
Das ist immer gut für Podcast.
Klar, also ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich denke natürlich auch, dass es nicht der Sinn der Sache ist, quasi so einen Fleischersatz zu suchen oder zwanghaft zu versuchen, das wie Fleisch schmecken zu lassen oder irgendwie den Anschein zu erwecken, es könnte dieses Fleisch sein, obwohl es halt vegetarisch oder vegan ist.
Ja, ich weiß natürlich auch, also es kann sein, dass es total gut ist für die, also dass man quasi überall sagen kann, okay, wir haben eigentlich die gleichen Gerichte, bloß halt, also du verlierst sozusagen nichts oder du musst nichts vermissen, wenn du auf Fleisch verzichtest sozusagen, weil wir das Gleiche bieten, also die gleichen Bestandteile und gleich gekocht und so weiter, bloß halt vegan. Aber es kommt irgendwie so rüber, wie wenn die vegane Küche keine eigenen Gerichte hat. Und das hat sie ja eigentlich. Es gibt ja hier, also allein so eine Ofenkartoffel oder so ist ja vegan eigentlich. Zum Beispiel. Aber das habe ich darauf zum Beispiel nicht gefunden. Und das hat so, also das hat mich so ein bisschen gewundert. Also es gab dann wirklich auch Käsespätzle, was die ja auch nicht essen dürfen. Und das war halt dann auch vegan. Und dann gab es noch, also wirklich auch so ein Braten. Also das habe ich dann auch nicht bestellt, aber halt, es gab halt wirklich nur solche typischen Wirtschaftsgerichte, also wie hier in Bayern, die normal bei jeder Wirtschaft man sie finden könnte. Bloß halt auch vegan. Und das, weiß nicht, ich habe mich gewundert, dass es so ist. Aber also mir hat alles perfekt geschmeckt. Es war mega gut und es war auch vor allem auch total viel. Also unglaublich große Portionen. Man hat das Gefühl, dass die dann extra die Leute so quasi, dass sie denen mehr geben, extra, damit sie dann mega satt sind danach und nicht und auf keinen Fall sagen, dass sie jetzt noch Hunger haben nach irgendwas. Also das ist vielleicht auch so ein kleiner Faktor. Aber also ich kann wirklich nichts dagegen sagen. Ich war da gerne. Ich habe das gerne gegessen und es hat auch sehr gut geschmeckt, wie gesagt. Bloß die Sache mit denen, also ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen.
Ja, wobei ich das jetzt einerseits auch verstehen kann, weil klar, indem man sich, also es gibt natürlich verschiedene Beweggründe, weshalb man sich vegetarisch oder vegan ernährt. Aber wenn man als Fleischesser damals vielleicht irgendein Gericht gerne gegessen hat und das dann vielleicht vermisst, weil man sich ja jetzt vegan oder vegetarisch ernährt, dann ist es doch ganz schön, wenn man dieses Gericht quasi in einer anderen Form bekommt, aber es ähnlich schmeckt, obwohl da kein Fleisch ist oder kein tierischer Bestandteil. Dann tut man was Gutes, also man ist sich treu, man ist seinem Lebensstil treu, aber man kann trotzdem noch das essen, was man gerne isst oder was man gerne gegessen hat. Also
ja,
es ist
aber es ist ja nicht Zwiespalt. Dasselbe.
Es ist nicht dasselbe.
Und wenn man das so sehr vermisst, ist es dann das wirklich so Richtige, dass man dann Veganer bleibt? Oder
ja, natürlich.
Ist es dann vielleicht nicht doch besser, okay, ich achte jetzt vielleicht mehr, wo mein Fleisch herkommt und so weiter, aber ich merke einfach bei mir, dass es mich unglücklich macht oder dass ich Sachen wirklich vermisse. Ich weiß nicht, ob das dann das Richtige ist, Veganer zu bleiben.
Da müssten wir tatsächlich mal einen Vegetarier oder eine Vegetarierin oder einen Veganer oder eine Veganerin fragen, wenn wir vielleicht jemanden, in unserem Hörerkreis haben, dann wäre das ganz cool, wenn man unter dem Hashtag SDSD mal schreibt, weshalb man das macht und genau die Frage von Dennis einfach mal beantworten.
Ja, gerne. Also, ja. Also ich habe da wirklich nichts dagegen. Ich bin da nur, wie gesagt, oder nicht wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, aber ich bin da auch so der Meinung, dass man das natürlich dann nicht so offensiv immer formulieren muss und immer erwähnen muss und so weiter. Da bin ich schon dabei, aber da bin ich bei allem dabei. Also wenn du weiß ich nicht, Speerwurf machst in deiner Freizeit, dann musst du es auch nicht die ganze Zeit erwähnen. Das ist genau das Gleiche für mich wie mit Veganern. Deswegen, also einfach dieses ständige Betonen, also, dass man Veganer ist und dass man ja vegan sich ernährt. Und
ich muss dir widersprechen. Ich muss jetzt tatsächlich widersprechen. Also ich kenne ganz, ganz viele Veganer und Vegetarier und niemand hat wirklich erwähnt, dass er oder sie sich vegan oder vegetarisch ernährt. Das kam dann immer im Laufe des Gesprächs, ja, wenn man dann essen wollte. Aber nee, keine Ahnung, das ist auch so ein Vorurteil. Nee,
ja, aber auch nicht ganz ein Vorurteil, aber ich wollte auch gar nicht sagen, dass mich das bei allen stört, sondern das ist das einzige Problem, was ich manchmal damit habe, mit der ganzen Bewegung eben. Also, wie gesagt, ich habe da überhaupt nichts dagegen und bin da auch wirklich aufgeschlossen und esse das auch und finde auch so ein Soja-Schnitzel oder so finde ich auch wirklich gut. Ja,
ich habe letztens, wenn ich ganz kurz reingrätschen darf, gerne, auf der Arbeit Soja-Bolognese gegessen und die war richtig, richtig gut. Die war tatsächlich noch besser als Bolognese mit Fleisch.
Ja, das glaube ich. Also
extrem gut.
Man muss es halt auch, also es ist ja wie bei Fleisch, man muss es halt, Fleisch alleine ist auch
geschmacklos fast.
Ja, fast geschmacklos, ja, wirklich. Also es kommt fast immer auf die Würze an. Ja. Und auf das, weiß nicht, wie das im Zusammenhang steht mit dem anderen Essen. Das ist auch bei Soja so. Also dieses Sojaschnitzel, was ich gegessen habe, war halt paniert. Und ich meine, so panierte Sachen schmecken alle ungefähr, haben einen ähnlichen Touch so. Und also ich glaube da einfach nicht, dass es diesen riesen Unterschied gibt zwischen Soja und Fleisch. Das ist halt einfach nur, hat eine andere Konsistenz irgendwie. Aber also der Rest ist wirklich abhängig von den Gewürzen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja.
Nee, aber auch diese Restaurants und so, da bin ich gerne und das, ja, da habe ich wirklich nichts dagegen, aber wie gesagt, dieses Betonen, das ist schon sowas, aber wie gesagt, das nervt mich auch bei anderen Sachen, also wenn einer sagt, ich bin in Judo und muss das alle halbe Stunde erwähnen, dann würde mich das auch nerven, aber ich will damit nicht sagen, dass es quasi alle Veganer oder Vegetarier machen, aber es gibt sie auch, also das ist schon richtig.
Okay, gut. Es ist ein Thema, über das man sich sehr, sehr lange und sehr intensiv unterhalten kann. Und es ist zum Teil auch sehr kontrovers, warum auch immer. Also es wird ja ständig ziemlich scharf diskutiert. Und,
scharf angebraten auch.
Scharf angebraten, genau. Und scharf diskutiert, aber ja.
Scharf gewürzt.
Scharf gewürzt. Ja, genau. Es soll eben jeder so machen, wie er möchte. Solange er es nicht alle 5 Minuten erwähnt, klar, aber das ist ja mit allem so.
Ganz genau. So, glaube ich, kann man es stehen lassen.
Ja.
Wir wollten aber, glaube ich, noch auf ein anderes Thema kommen, natürlich. Wir haben ja mehrere Themen vorbereitet, habe ich ja gesagt.
Wir sind ein Podcast mit Themen.
Ja, so ein bisschen zumindest.
Ein bisschen, ab und zu.
Wollen wir tatsächlich zuerst zum tagesaktuellen Thema kommen? Also natürlich hat das Thema Özil und die Nationalmannschaft irgendwie war dann doch ziemlich präsent in den Medien in den letzten Tagen. Und deswegen ist es natürlich auch hier ein Thema. Wir begreifen uns ja als Nachrichtenpodcast. Wir sind ja die Tagesthemen für die jungen Leute eigentlich fast schon.
Wir sind ja Nachrichtenjournalisten.
Ganz genau.
Sozusagen. Das ist unser Fachbereich, genau.
Nachrichtenjournalisten für Bento und weiß ich nicht, wo ich bin.
Du bist Buzzfeed, genau, du bist einfach die Konkurrenz und wir können uns eigentlich nicht ausstehen.
Ist es wirklich so ein Konkurrenzkampf zwischen Bento und Buzzfeed?
Ich würde es jetzt nicht Kampf nennen, also wir sind Konkurrenten, klar, aber es ist jetzt nicht so, ist kein Kampf.
Keine durchgestochenen Reifen oder so?
Nein. Nein.
Keine Zahnpasta unter der Türklinke.
Wir lesen uns ja gegenseitig auch alle gerne, von daher. Das ist,
du liest gerne BuzzFeed?
Ja.
Da gibt es ja nicht viel zu lesen, oder?
Ich bin aber großer Fan des amerikanischen BuzzFeeds,
weil die so tolle Ranglisten haben.
Nee, weil die so tolle Videos machen. Also die haben ganz viele verschiedene Kanäle und behandeln verschiedenste Themen in ihren Videos und das ist echt gut gemacht. Ich finde, in Deutschland könnte man sich allgemein, nicht nur jetzt auf BuzzFeed bezogen, sondern auch auf andere Portale, ein bisschen was abschauen vom amerikanischen BuzzFeed.
Ja, das, also das hören die bestimmt gerne von einem, von einer Bento-Angestellten.
Man muss auch sagen, wenn etwas gut ist. Also unabhängig davon, ob man jetzt irgendwie Konkurrenz ist oder nicht. Es ist einfach so. Man muss auch mal die Leistung der Kolleginnen und Kollegen anerkennen. Unabhängig davon, ob sie in meiner Redaktion arbeiten oder in einer anderen.
Findest du denn die drei Statements, die drei Tafeln von Mesut Özil, drei Texttafeln von Mesut Özil gut? Wäre jetzt meine Anschlussfrage daran.
Mhm. Ob ich sie gut finde, ist eine Sache. Nicht alles. Ich finde nicht alles gut, was er geschrieben hat. Und ich finde nach wie vor auch das Foto mit Erdogan total unnötig. Aber die andere Sache ist das, was er im dritten Teil, ich nenne das jetzt einfach mal Teil, das war wie so eine Trilogie, auf die man dann den ganzen Tag gewartet hat.
Özil, die dritte.
Genau. Das, was er darin geschrieben hat, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Und es hat auch eine Diskussion angestoßen, die enorm wichtig ist. Vor allem im Jahr 2018 in Deutschland, in der so ziemlich alles ein bisschen zu weit nach rechts geht. Und vieles davon ist auch wahr. Und unabhängig vom Foto mit Erdogan habe ich gemerkt, dass schon viel früher Özil angefeindet wurde. Aus keine Ahnung welchem Grund. Und da waren auch ziemlich viele unschöne und rassistische Sachen dabei. Und wenn sich die Leute jetzt da irgendwie rechtfertigen und sagen, nee, das ist alles wegen des Fotos mit Erdogan. Nein, ist es nicht. Es liegt nicht an dem Foto. Er wurde ziemlich oft rassistisch beleidigt. Irgendein SPD-Politiker hat ihn Ziegenficker genannt oder Türkensau. Ich weiß auch nicht mehr, was da war. Und das ist doch kompletter Schwachsinn. Und ich finde es einfach richtig und wichtig, dass diese Diskussion jetzt auch Tage nach der Veröffentlichung des Statements weiterläuft. Weil sich, glaube ich, auch sehr, sehr viele junge Menschen, die hier geboren und aufgewachsen sind, so fühlen, diskriminiert fühlen und nicht mehr willkommen fühlen.
Ja, sicher richtig, ist wirklich ein schweres Thema, weil selbst das Foto mit Erdogan ist ja auch nicht so einfach, wie es vielleicht scheint irgendwie. Mhm. Also er hat das Foto gemacht, irgendwie, die wurden eingeladen oder so hieß es doch irgendwie, es war relativ kurzfristig und also er schreibt ja, was er sich meiner Auffassung nach sehr einfach macht, da wie er das schildert, irgendwie dieses ganze Foto-Story, dass er halt die Einladung von jedem Präsidenten annehmen würde, weil er einfach das Amt des Präsidenten schätzt. Oder also so habe ich das ja verstanden.
Ja.
Und das ist ja aber auch sehr, sehr schwierig, wenn man dann gleichzeitig aber nicht erwähnt, dass einem das bewusst ist, dass in der Türkei die Pressefreiheit und auch die Freiheit, also die der Meinungsäußerung, nicht so wirklich zu 100% gelten und dass es da nicht so ganz 100%ig ernst genommen wird. Also das eine zu sagen und das andere aber nicht zu sagen, passt für mich nicht zusammen in so einem Statement, was von so vielen Leuten bestimmt bearbeitet und überprüft wurde. Das passt für mich nicht dazu und dann am Ende das damit abzutun, ja, ich würde alles, oder, ja, hat er nicht 100%ig so gesagt, aber ja, ich würde es wieder machen. Das ist immer noch so ein bisschen schwierig. Und aber die anderen Sachen sind natürlich was komplett anderes und würde ich auch so ein bisschen getrennt davon sehen, weil es ist ja, wie du schon sagst, es ist nicht erst seit dem Erdogan-Foto so, dass der besonders kritisch gesehen wird irgendwie. Da wird immer wieder, ja, nicht so, ich weiß nicht, ob es 100% sportlich war, aber es war immer mehr so eine Sache der Einstellung und seines Auftretens. Also es wird halt immer kritisiert, dass er kaum was sagt eigentlich, dass er nicht auffällt außerhalb des Platzes, irgendwie im Teamgefüge, dass er auch immer so eine negative Körpersprache auf dem Platz hat irgendwie.
Ach, das ist Bullshit.
Ja.
Ich meine, der Spieler war mehrere Jahre, keine Ahnung, der wurde von den Fans der deutschen Nationalmannschaft zum Spieler des Jahres gewählt. Ja, der hat unfassbar wichtige Leistungen erbracht, vor allem während der WM 2014, einer der Hauptverantwortlichen. Meines Erachtens nach war er auch einer der besten Spieler der WM in diesem Jahr. Obwohl die komplette Mannschaft einfach beschissen gespielt hat, war er trotzdem noch einer der Besten, hat die meisten Chancen herausgearbeitet.
Ja, die Statistiken sprechen auf jeden Fall für ihn, jetzt rein fußballerisch. Deswegen finde ich es auch so ein bisschen schwierig, da immer ihn so herauszugreifen, weil
Ist es auch.
Aber was für mich so ein bisschen immer gegen dieses Rassismus-Thema spricht, ist, dass es ja auch andere Spieler mit Migrationshintergrund gibt in der Nationalmannschaft, die aber da nicht so herausgepickt wurden, habe ich das Gefühl gehabt. Also,
ja, aber
Ich habe jetzt nicht viel über Rüdiger gelesen, über Khedira. Bei denen habe ich jetzt nie so das Gefühl gehabt, dass da so ein Ding auch schon vor Jahren gemacht wurde oder dass die da besonders kritisch betrachtet wurden.
Ja, weil Mesut Özil Deutsch-Türke ist und Deutsch-Türken haben in Deutschland einen ziemlich merkwürdigen Status, einen ziemlich schwierigen Status, warum auch immer. Und ich habe das Gefühl, es liegt daran, dass Mesut Özil so anders behandelt wird als viele andere Spieler mit Migrationshintergrund. Wobei, wir sehen es ja an Boateng mit der Aussage, die Gauland gemacht hat. Also es ist durchaus auch bei den anderen Spielern so. Wobei bei Mesut Özil ist einfach besonders, besonders schwer und besonders stark, auch über Jahre mit den Kommentaren.
Ja, aber was ist mit Gündogan dann? Also Gündogan haben viele gefordert
immer der hat ja vor auch den Turnieren. Der hat ja auch sein Fett wegbekommen, aber der hat sich relativ schnell dazu geäußert und deshalb.
Ja, nee, aber ich meine, das rein dieses rassistische Denken, das jetzt immer, oder das so gegen Özil festgestellt wird, vielleicht. Also, das habe ich bei Gündogan aber nie gesehen. Das haben viele Experten, viele Deutsche auch gefordert, immer in der Startformation und so weiter, und haben nicht verstanden, warum Jogi Löw jetzt nicht so auf ihn setzt. Also, das weiß ich nicht. Also, ich glaube schon auch, dass da was dran ist bei Özil und dass es dann alles so aufeinander einwirkt. Also, ich glaube schon auch, dass von seiner Seite was fehlt. Also, auch, dass er schon für seine lange Laufbahn jetzt auch schon in der Nationalmannschaft da auch vielleicht manchmal hätte mehr zeigen können in den Interviews und so weiter.
Was soll er denn machen? Was soll er denn zeigen? Was erwartet man denn von ihm? Das verstehe ich nicht. Der größte Streitpunkt ist meines Erachtens nach, dass er die Hymne nicht mitsingt. Und wenn das definiert, ob du irgendwie zu einem Land stehst oder nicht, dann ist es, also wirklich, das ist echt Bullshit.
Nee, ich
das wurde nicht, ihm ja oft zum Vorwurf gemacht.
Also ich glaube, wie gesagt, es ist sehr schwer, weil es viele Faktoren gibt, die da aufeinander einwirken. Und ich glaube auch, dass das ein kleiner Faktor ist, aber das ist, weil andere singen auch nicht die Hymne mit und gegen die gibt es auch noch diese Stimmungsmache.
Ich verstehe aber wirklich nicht, woran das dann liegt. Also er ist mir neben dem Platz in den Jahren nie negativ aufgefallen. Er engagiert sich. Keine Ahnung, hilft Kindern in Not, was auch immer. Also ich habe keine Ahnung, warum man sich dann auf ihn so hart eingeschossen hat.
Ja, das ist für mich das Thema eben, warum man sich auf ihn eingeschossen hat. Nicht so sehr, dass es ich würde nicht diesen Rassismus so als Hauptgrund nehmen, weil mir da eben oder als Hauptthema dieser ganzen Debatte nehmen. Weil mir da eben zu viele andere dann dabei sind, bei denen das nicht der Fall ist. Und bei denen es sogar das Gegenteilig teilweise ist. Also wie gesagt, bei Gündogan habe ich das nie so wahrgenommen, dass auch die Öffentlichkeit oder die Fans gegen ihn sind. Bei Özil aber dafür schon. Und ich weiß nicht, woran das dann liegt. Also kann ich nicht sagen.
Ich weiß es nicht. Es ist aber auf jeden Fall richtig, dass er sich in Richtung DFB so ein bisschen geäußert hat. Vor allem Grindel, der ist ja für seine etwas merkwürdigen Standpunkte bekannt, die nicht gerade mit einer multikulturellen Nationalmannschaft harmonieren können.
Also, ja, finde ich gut, dass das dann auch angesprochen wurde. Ja. Also auch mit den jeweiligen Zitaten und so weiter. Und auch dieser Widerspruch in dem Umgang mit, dass ein paar Wochen später dann Lothar Matthäus ein Foto mit Putin gemacht hat, als Ehrenspielführer der Nationalmannschaft und so.
Der gesamte FC Bayern hat ein Foto mit Markus Söder gemacht.
Ja,
der ist ja auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Also, weiß nicht. Und dann kommt ein Uli Hoeneß dahergelaufen und macht seinen Mund auf und da kommt nur Kacke raus.
Ja, also es haben sich viele dann danach wirklich mit Ruhm bekleckert. Auch hier Julia, die Glöcklerin von Notre Dame, hat sich auch jetzt nicht wirklich
auch nicht
hervorgetan durch einen durchdachten Kommentar dazu. die würde ich aber alle jetzt mal nicht zu ernst nehmen. Ich würde, also natürlich sagt das auch was aus, dass man dann immer auf den Schwächsten sozusagen gerade eintritt und so weiter und dann auf den Zug aufspringt und sich dagegen wehrt irgendwie. Aber ich würde das alles nicht zu ernst nehmen. Ich würde da auch nicht so sehr die Debatte eigentlich verschieben auf diese Leute dann eben, sondern halt dabei bleiben, warum wurde Mesut Özil seit Jahren so kritisch gesehen und warum ist es jetzt nicht möglich, dass sich der DFB klar zu ihm bekennt? Das verstehe ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das in der nahen Zukunft noch irgendwie passieren wird, dass da Özil dann auf einmal zufrieden ist mit der Antwort jetzt, die der DFB da gebracht hat oder noch bringen wird. Weiß ich auch nicht, was da noch passieren soll.
Damit kann man auch nicht zufrieden sein. Also das Statement, was dann vom DFB kam, war kompletter Müll.
Das stimmt, ja. Also vor allem hat es überhaupt nicht auf den Kern, ist nicht auf den Kern eingegangen. Also wir hatten Bierhoff auch, der dann natürlich die Debatte dann beenden wollte und danach dann auch noch dieses unglückliche Interview gegeben hat, wo er dann wieder Özil allein rausgepickt hat und da halt dann danach, glaube ich, auch noch Grindel mitgemacht und so weiter. Total amateurhafter Umgang mit dem Ganzen und die verstehen auch immer noch nicht, glaube ich, den Kern des Themas und überhaupt die Wichtigkeit und was das für Auswirkungen haben könnte.
Ja, aber es ist nach wie vor, also für mich persönlich ist es wichtig, dass jetzt diese Diskussion angestoßen wurde, weil ich in meinem Umfeld und auch auf Twitter klar mitbekomme, ich bin in Kontakt mit vielen Leuten, die einen Migrationshintergrund haben, die Unzufriedenheit wächst und das Gefühl, hier nicht hinzugehören, wächst ebenfalls, auch bei mir, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin. Aber mir wurde einfach in den vergangenen Monaten und auch in den vergangenen ein, zwei Jahren so oft gesagt, ich soll zurück nach Bosnien gehen. Aber warum soll ich zurück nach Bosnien gehen? Ich bin hier geboren, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, ich spreche besseres Deutsch als ganz, ganz viele, die mich dazu auffordern, das Land zu verlassen. Also verstehe ich nicht, was dieser Mist soll. Und ich finde es super, dass jetzt diese Diskussion losgetreten wurde, weil das irgendwie den Leuten eine Stimme gibt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein wichtiges Thema und zeigt auch, dass sogar wenn man einen deutschen Pass hat, dass es noch nicht heißt, dass man wirklich hier voll angekommen ist oder zumindest akzeptiert wird, nicht von allen, was ja eigentlich das Traurige ist. Also selbst wenn man selber voll angekommen ist und sich total integriert fühlt, gibt es da immer noch Leute, die sagen, dass man nicht hierher gehört. Das ist ja eigentlich das Krasse daran. Was ich auch immer bei anderen anspreche, wenn sie sagen, wenn irgendwie auch nur im leichtesten der Kern der Aussage ist, dass zum Beispiel Özil ein Türke ist, was ja einfach nicht stimmt, also Deutsch-Türke, ist was anderes immer noch. Und da gehört auch viel dazu, dass man sich Deutsch-Türke dass man Deutsch-Türke sich nennt. Also das ist ja nicht nur ein Titel so oder nicht nur eine Bezeichnung, sondern das hat ja auch dann was damit zu tun, wie man aufgewachsen ist irgendwo auch. Der ist ja wirklich, glaube ich, in Gelsenkirchen aufgewachsen und hat irgendwie da alle Schulen durchlaufen und wurde da bei Schalke ausgebildet. Und also das ist ja alles Quatsch, das zu sagen, quasi, dass jemand Türke ist, wenn er eigentlich Deutsch-Türke ist. Das
ja, genau, hat ja, aber bei ihm und bei vielen anderen Deutsch-Türken wird es einfach jedes Mal erwähnt. Und er hat ja, glaube ich, auch in seinem Statement geschrieben, dass zum Beispiel bei einem Lukas Podolski oder bei einem Miroslav Klose nie Deutsch-Pole gesagt wurde, sondern einfach nur Deutscher. Und bei Mesut Özil ist einfach jedes Mal noch dieser Anhang oder dieser Zusatz Türke dabei. Warum? Was macht ihn denn anders? Der ist genauso hier geboren wie die anderen. Der ist genauso hier aufgewachsen wie die anderen. Er spielt genauso für die deutsche Nationalmannschaft. Aber trotzdem ist er immer der Deutsch-Türke.
Ja, das ist vielleicht auch was dann, also das ist das Mutmaßung, aber da hat dann vielleicht auch was damit zu tun, dass er vielleicht Muslim ist und dann nochmal quasi ein Fakt dazukommt, der ihn weiter hier vom Mainstream wegbringt. Kann sein, aber kann auch nicht sein. Kann auch sein, dass es viele gar nicht wussten, was ich den Fußballfans jetzt nicht absprechen würde, dass sie sowas nicht wissen. Ja. Aber man weiß es nicht. Also es sind, wie gesagt, sehr viele Faktoren, die da aufeinander einwirken. Und wenn ich einen Teil der Familie immer noch in der Türkei hätte und dann wüsste, dass mich der Präsident einlädt, um ein Foto zu machen, ich weiß nicht, ob ich dann so einfach absagen würde.
Ja.
Also ja. Wenn ich da immer noch stark verankert bin mit einem Teil der Familie in dem Land und mich dann der Präsident sehen will für ein kleines Foto, das natürlich von ihm, also von Erdogan irgendwie missbraucht wurde oder instrumentalisiert wurde. Und ja, also natürlich musst du dir darum Gedanken machen, um die Wirkung, aber ich weiß nicht, ob das im Moment immer so möglich ist auch.
Ja, es ist eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit.
Naja, vielleicht auch viel zu schwierig. Vielleicht auch zu schwierig, um das hier im kompletten Detail hier auszudiskutieren. Aber vielleicht ein kleiner Einblick und vor allem, da du ja auch, weiß nicht, da mehr Bezug dazu hast, vielleicht ganz gut auch, dass wir da mal kurz drüber geredet haben.
Stimmt.
Ja, hast du noch was auf der Seele oder kann ich hier meinen nächsten Programmpunkt ansprechen? Ich wollte mit dir so ein bisschen über Pranks reden. Das ist natürlich was völlig anderes, aber um mal die Stimmung hier ein bisschen aufzuheitern wieder oder aufzulockern. Pranks.
Sprich gerne mit mir über Pranks.
Ja, was hältst du denn erstmal von Pranks?
Überwiegend sind die bescheuert.
Alle bescheuert.
Ich habe gesagt überwiegend, nicht alle, aber der Großteil. Also das, was man so auf YouTube sieht beispielsweise, ist ziemlich bescheuert und nicht lustig.
Also ich muss ein großes Geständnis machen. Okay. Ich war mal extrem in der Prank-Szene nicht aktiv, aber ich habe die extrem verfolgt auf YouTube sozusagen. Ach. Also vor noch 2-3 Jahren war das wirklich meine Hauptbeschäftigung auf YouTube. Prank-Videos, Pranksters, heißt die ja, die Prank-Videos machen. Anzuschauen, auch zu analysieren, wie machen die das und wer sind so die Besten. Also ich hab da ein sehr großes Detailwissen in dem Bereich. Das ist vielleicht eine Überraschung für viele, aber ich mag einfach gerne Street-Comedy und das habe ich so ein bisschen Comedy Street damals, genau, deswegen, also es ist nur Comedy umgedreht. Ich war ein Riesenfan von Comedy Street damals, also Simon Grosejohann, und war dann sehr traurig, als es dann aus war und habe das dann so ein bisschen auf YouTube dann weiterverfolgt. Und ich kenne mich da sehr gut aus, bin da aber dann irgendwann wirklich weggeraten, als es wirklich scheiße wurde. Man muss auch sagen, dass es nicht immer scheiße war und dass es jetzt auch noch ganz vereinzelt auch noch Leute gibt, die zwar nicht so viele Klicks haben dann, aber die wirklich gute Street-Comedy machen auf YouTube, das muss man auch immer zu der ganzen Thematik so ein bisschen sagen. Aber mittlerweile ist es wirklich sind es vor allem Fakes, muss man ganz, ganz klar sagen. Also es gibt auch YouTube-Accounts, die wirklich diese Pranksters dann entlarven als Fakes. Was machst du da?
Mir ist gerade was vom Tisch gefallen. Okay,
angehört, als wenn wir das Popcorn irgendwie machen würdest.
Vielleicht mache ich das ja auch.
Vielleicht prankst du mich auch gerade.
Ich pranke dich. It's a prank.
Yeah, it's just a prank, bro.
It's just a prank, bro.
Da gibt es ja auch immer dann diese Videos irgendwie im Titel dann mit dem Ende in the hood. Also man hat alles Mögliche in the hood gemacht, weil irgendwann hat man festgestellt, dass die Reaktionen in the hood eben noch stärker waren und die Klickszahlen auch noch stärker waren. Und das wurde dann immer extremer. Also es gibt ja, glaube ich, auch schon Beispiele, wo dann Leute wirklich gestorben sind, weil die so heftige Pranks gemacht haben. Weil sich das halt immer so wirklich hochschaukelt. Und für mich ist das Thema Pranks dann auch so ein Ausdruck davon, wie sich eine so eine Bewegung irgendwie entwickeln kann, dass es immer extremer wird, gerade auch jetzt mit der heutigen Zeit, Social Media und so weiter, dass man immer höhere Ansprüche hat und dann ist es irgendwann nicht mehr genug, dass man nur mit der Motorsäge irgendwie andere erschreckt, sondern dann muss man dann nochmal eine Stufe weitergehen. Und ja, das meine kleinen Gedanken hier zum Thema Pranks. Man muss aber wirklich sagen, dass es wirklich anständige Kanäle gibt. Also JST Studios zum Beispiel kenne ich noch, die so kleinere Videos machen und auch viele andere. Infrabrand zum Beispiel. Also wenn ihr mal auf YouTube Infrabrand, der ist ganz toll, weil der hat auch so ein bisschen schauspielerischen Anspruch dabei. Da spielt immer so Charaktere auch in der Öffentlichkeit und so weiter. Kann man sich sehr gut anschauen. Also das Thema Pranks ist nicht so negativ, wie man denken mag, weil es immer noch kleinere Channels gibt, die gut sind. Und die sich auch lohnen, wirklich die anzuschauen. Aber die Szene ist mittlerweile wirklich absolut zerstört von diesen ganzen Fakes, Fake-Pranksters und Fake-Reaktionen auch. Teilweise werden dann teilweise auch Schauspieler engagiert, die dann einfach überrascht tun sollen oder verängstigt tun sollen. Das waren meine Gedanken hier dazu. Hast du schon mal Prank gemacht? Hast du schon mal jemanden geprankt?
Ja, bestimmt, klar.
Was ist dein Go-To-Prank? Haben wir vielleicht einen Tipp irgendwie fürs Büro vielleicht irgendwie den Schreibtischstuhl, die Lehne so leicht andrehen, damit die dann abfällt oder so? Oder Furzkissen, das klassische Furzkissen vielleicht.
Ja, das ist schon langweilig, finde ich. Das wurde so in so Kinderserien einfach zerkaut, dass man das nicht mehr so, also mir würde es keinen Spaß machen. Ich habe es einfach viel zu oft gesehen. Ja, und ich finde es auch nicht lustig.
Aber ein Furz ist auch immer lustig.
Furz ist nicht lustig. Was ist an einem Furz bitte lustig? Es ist erstens ein richtig ekelhaftes Geräusch, zweitens ein richtig ekelerregender Gestank und drittens ist es einfach komplett unangenehm. Ich weiß nicht, was daran lustig ist, Dennis.
Ja, aber wir finden doch viele unangenehme Sachen lustig. Warum nicht auch den Furz?
Nee, ich weiß nicht. Keine Ahnung, nee.
Ich finde Furze sehr lustig, weil man muss ja einfach mal, also man muss sich ja manchmal einfach so auf den Grund begeben von Sachen. Also warum ist dieses Geräusch so? Es gibt doch kein lächerliches, also stell dir mal vor, es wäre ein anderes Geräusch, wenn man das furzen würde.
Es wäre so eine richtig schöne Melodie, wäre eigentlich ganz cool.
Ja, oder sowas.
Ja, ich meine, aber viele hören sich doch so an.
Ja, oder so Klingeln.
So ein Fahrradklingeln.
Ja, stell mal vor, das wäre so.
Das wäre schön. Das wäre schön. Dann fände ich die vielleicht auch lustig, aber so mit dem Geräusch, nee.
Also ist für dich jetzt schon langsam, das Furzgeräusch hat sich ausgelebt oder hat ausgedient mittlerweile.
Hat definitiv ausgedient, ja.
Schade. Wir müssen uns was anderes für dich ausdenken.
Ich fand Furze echt noch nie lustig. Und mir tat es auch immer leid, wenn jemand in der Klasse aus Versehen einen hat fahren lassen.
Hast du mal in der Schule gefurzt?
Ich? Bestimmt.
Aber auch so, dass es andere gehört haben?
Nein, zum Glück nicht. Nee.
Ich muss sagen, einmal aus Versehen habe ich gefurzt, weil ich eine Sache so lustig fand.
Und dann hast du mal erzählt? Ich glaube, das hast du hier sogar mal erzählt.
Es kann sein, dass es in der nicht ausgestrahlten Folge passiert ist.
Das kann sein, also erzähl's uns gerne nochmal oder mir oder
ja,
uns allen.
Ja, das ist nicht so eine Riesengeschichte, aber also meine Lehrerin musste sich in dem Moment so komisch räuspern und nach dem Räusperer war ihre Stimme so komplett anders, die war dann viel tiefer auf einmal und das war so lustig, dass ich nicht mehr konnte. Und ich habe dann eben in der Reaktion gefurzt und habe so laut gelacht und musste mich einfach so zusammenreißen. Es war so ein Druck auf mir, dass es dann aus mir herausgeglitten ist quasi. Das, also gibt's auch. Manchmal muss man das gar nicht wollen. Es gibt auch ältere Leute, die einfach so gar nicht diese Schließmuskel nicht mehr kontrollieren können und dann einfach so furzen, auch immer so im Diedel oder so.
Oh, also auf der Arbeit ist es manchmal so, dass wenn wir aus der Mittagspause kommen, unten dann beim Fahrstuhl jemand furzt. Irgendjemand von den anderen, also nicht von meinen Kollegen, sondern das ist dann schon da, wenn wir zum Fahrstuhl gehen. Und das ist so eine abartig.
Menschliche Stinkbombe quasi.
Ja, es gibt echt so viele Klos. Okay, manchmal kann es einfach passieren, das verstehe ich. Aber vorm Aufzug ist es halt mega ekelhaft. Und wenn man den Geruch dann noch mit reinnimmt, ist es wirklich...
Aber geht man zum Furzen aufs Klo?
Wo also soll man denn sonst hin?
Wenn man jetzt nur furzen muss und jetzt nicht keine anderen Körperausscheidungen quasi vollziehen
muss. Ganz ehrlich, ja, entweder hält man es einfach oder man geht aufs Klo. Du kannst doch nicht auf der Arbeit einfach vor allen anderen. Erstens, Geruch ist abartig für die anderen und zweitens ist es einfach für dich selbst unangenehm.
Ich bin großer Fan der Verteiltechnik oder der G-Technik. Also,
ach, Dennis.
Nee, aber das ist, also wenn man sich vorstellt, dass man jetzt, also wenn man sich das Ganze also aus Wolke vorstellt, ist ja gerne mal so in Cartoons oder so, dann bin ich schon Fan davon, mehr so einen Faden zu ziehen, als so ein großes Knäuel zu hinterlassen.
Okay.
Oder? Oder bin ich da jetzt falsch?
Ich weiß es nicht. Jeder hat da wahrscheinlich seine eigenen Präferenzen.
Ja.
Keine Ahnung. Also ich habe mich damit noch nicht so intensiv auseinandergesetzt.
Ich habe mal mein erstes Buch aller Zeiten, das ich in der Bibliothek ausgeliehen habe, war ein Buch über Scheiße. Da waren nur Bilder von Scheiße drin. Von jedem Tier war das Bild von Scheiße drin.
Aber warum, Dennis? Warum?
Ich weiß nicht. Vielleicht war das diese anale Phase, die man hat. Ja, laut Freud hat man ja mal diese anale Phase. wo man auf so Exkremente und sowas irgendwie, weiß nicht, wo
fand
man da so
ich darauf. Nie attraktiv. Doch. Ich hatte diese anale Phase scheinbar nicht. Nein, also ich erinnere mich an keinen Zeitpunkt. Das ist,
glaube ich, auch noch bei
Lebens.
Jungs so, glaube ich.
Also, ja, ihr seid ja auch etwas sehr Besonderes.
Ja, ein ganz besonderer Mensch.
Ja, stimmt.
Ja. Naja, aber vielleicht kennt das ja andere Leute auch, die also so Exkremente, so Begeisterung für Exkremente. Genau. Es gibt auch ein Quartett, habe ich gesehen, zum Thema Kot. Also dass man Quartett spielen kann. Und es gibt dann auch so Kategorien wie Größe, Farbe, Gewicht und so weiter. Halt nur mit so Bildern von Scheiße drauf.
Toll, das schenke ich dir zum Geburtstag.
Ja. Jetzt bin ich aber nicht mehr in der analen Phase, jetzt finde ich das auch nicht mehr so gut.
Mir egal.
Ja, es gibt aber auch, es gab ja eine der fantastischsten Wetten bei Wetten, das war ja, dass einer den Geruch von Scheiße erkennen, also von Tierscheiße erkennt hat. No. Kennst du das auch, die Wette?
Nein, kenne ich nicht.
War aber wirklich bei Wetten, das. Da wurde dem dann so, also diese Gloschen, also so unter den Gloschen waren dann eben so verschiedene Haufen und er musste eben mit verbundenen Augen erriechen, von welchem Tier das dann kommt.
Und hat er die erraten?
Ja, ja, hat die Wette gewonnen, tatsächlich.
Wow.
Ja, das gibt alles. Aber,
ja, stimmt, es gibt wirklich alles. Aber gut.
Naja, vielleicht sollten wir zu etwas Schönerem im Leben kommen und uns vom Thema Kot entfernen wieder. Weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind eigentlich.
Ich weiß es auch nicht mehr.
Vielleicht sollten wir zu einer Kategorie kommen, die auf gar keinen Fall scheiße ist. Ja. Vielleicht kommen wir, aber vielleicht ein Teil davon ist scheiße. Also man kann ja auch manche Sachen als Schrott beurteilen. Dann heißt es ja eigentlich, dass die Dinger dann scheiße sind. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zu
Schrott oder Deluxe.
Ja, Schrott oder Deluxe, unser aller Lieblingskategorie.
Ganz genau. Und ich habe dieses Mal einen Begriff vorbereitet für dich.
Okay.
Und zwar ASMR. Hast du schon mal davon gehört?
Ja. Leider ja.
Warum leider?
Weil es einfach ganz schrecklich ist.
Aber was ist, erklär mal vielleicht erst bei den Zuhörern, okay, was man als ASMR versteht.
Vielleicht kann ich das ja sogar einfach, ich muss es nicht erklären, sondern mach es einfach.
Ja, mach mal. Okay. Ich bin jetzt gespannt.
Okay. Hallo, das ist ASMR und das ist super creepy, aber manchen Menschen hilft das beim Einschlafen, mir nicht. Mir beschert es Albträume. Und manchmal kauen die Menschen dann auch. Und das beruhigt dann auch einige. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, ich glaube, es hat nicht tatsächlich was mit dem Thema Schlafen direkt zu tun, sondern es ist einfach nur so eine Beruhigung. Und es ist, genau, ist glaube ich, auch was einen so auf, also gewisse Geräusche sprechen anscheinend Menschen auf eine gewisse Weise an. Das ist gar nicht so sexuell gemeint, sondern einfach die lassen etwas, also da löst sich etwas aus dann im Körper. Also es gibt dann irgendwelche nervlichen Reaktionen, die einen wirklich dann irgendwie beruhigen und irgendwie Glückshormone ausschütten oder so. Mhm. Also das ist scheinbar wirklich so medizinisch auch bewiesen. Und das ist nicht immer, sind nicht immer menschliche Geräusche, sind auch nicht immer menschliche Stimmen, die man da auch hört, sondern auch teilweise, also es gibt da diese ganz berühmten Videos von den Seifen, die so zerschnitten werden. Also so, mit so scharfen Messern wird so Seife durchschnitten und es gibt dann so ein ganz besonderes Rascheln irgendwie. Und einfach Leute, die zum Beispiel Buchseiten umblättern oder so, dieses Geräusch. Ja. Und so, also sind auf jeden Fall so ganz hoch aufnehmende nicht Kameras, sondern Mikrofone, die so ganz kleine Geräusche wahrnehmen und dann eben übertragen. Und ja, was hältst du davon? Also bei dir habe ich jetzt so eine leichte negative Tendenz rausgehört.
Also es kommt drauf an, um was für eine Art von ASMR es sich handelt. Wenn Menschen kauen, ich habe mir zum Beispiel einmal ein Video angeschaut, in dem eine Frau eine Gewürzgurke isst. Und das hat mich wirklich an den Rand der Verzweiflung gebracht. Und das ist für mich überhaupt nicht entspannt, weil ich allgemein dieses ganze Rumgekaue und Rumgebeiße nicht so mag. Es nervt mich auch so schon. Und dann noch in, keine Ahnung, 3000-facher Lautstärke geht es gar nicht. Aber Videos, die ich mag, sind zum Beispiel diese Slime-Dinger, die man knetet. Oder eben diese Seife.
Die furzen doch auch so.
Nein, die furzen nicht. Die, also manchmal packen die so Kügelchen, Styroporkügelchen rein und das macht dann so ein schönes Geräusch. Das ist sehr angenehm. Oder eben, wie gesagt, die Seifen, die zerschnitten werden oder.
Das ist echt geil.
Ja, ist es, oder? Und Hunde, die Sachen essen. Das ist süß. Das mag ich wiederum. Und das beruhigt mich.
Das schlabbert doch auch so.
Nee, das schlabbert nicht. Es gibt so einen Hund, ich habe den sogar auf YouTube abonniert. Das ist ein Shiba Inu und der ist richtig niedlich. Und es gibt ganz, ganz viele Videos von diesem Hund, wo er isst oder in denen er isst. Die verschiedensten Sachen und es ist super süß und auch ja, ganz angenehm, finde ich. Also viel angenehmer als Menschen, die Sachen kauen.
Ja, nee, also mit dem ganzen Mundthema, also Münder sind sowieso mir suspekt, also weiß ich nicht, kann da nicht so, auch wenn die Kamera so ganz nah auf dem Mund ist, das hasse ich wirklich. Ja. Also die ganzen, also wie gesagt, kauen ist auch nichts für mich, also das, nee, aber insgesamt ASMR finde ich interessant, und habe ich mir auch schon öfter da mal wirklich angeschaut und wirklich aber auch nur diese Klassiker mit der Seife zum Beispiel, wie das dann da so runterrieselt, ist schon geil mit diesen kleinen Würfeln und so. Also ich bin bei Deluxe.
Ja, ich bin auch bei Deluxe.
Sehr schön. ASMR, also wir beide bei Deluxe. Hast du einen Vorschlag für mich noch?
Was hältst du von Uno?
Uno, ja. Also wir haben ja schon mal hier, glaube ich, auch diskutiert, also Brettspiele, generell Gesellschaftsspiele, genau, ist ja mehr, ja, der Begriff, den ich präferiere. Und da ist natürlich Uno auch eins davon, ein Kartenspiel. Und man muss schon sagen, dass Uno nicht das spannendste Spiel von allen ist. Also es ist, ja, es ist auch,
glaube
also
ich, ja.
Ja, das ist schwierig, jetzt da wirklich eine Meinung dazu zu haben. Aber es ist für mich einfach, also unter den Spielen eins meiner, also unter den Spielen, die ich generell mag oder spiele, sagen wir mal so, mag ich es nicht so sehr, weil es einfach immer dasselbe ist, langweilig ist. Es hat keine soziale Komponente irgendwie, also außer man lässt einen immer wieder ziehen oder so weiter und hat es dann wirklich so auf einen abgesehen oder so. Das finde ich dann wieder gut, also wenn das so ist. Aber generell ist es, weiß ich nicht, ist es schwierig, weil es eben so einfach ist und ja, weil es auch, weiß ich nicht, das ist für mich zu langweilig, weil es ja eigentlich, es kommt nicht auf die menschliche Leistung an dahinter. Es kommt ja eigentlich nur darauf an, welche Karten man auf der Hand hat. Und dann ist es ja nicht mehr viel, was man dazu quasi leisten muss. Bei mir muss man bei Spielen immer was dazu leisten oder man muss immer irgendeine Art von Leistung bringen einfach oder von gedanklicher Anstrengung in irgendeiner Form. Also man muss da auch was liefern und nicht irgendwie nur Karten ablegen. Das ist bei mir auch bei Mensch ärgerlich nicht. Also Mensch ärgerlich ist fürchterlich. Weil da musst du ja nur würfeln. Das ist ja wirklich nur würfeln. Du kannst ja gar nichts anderes machen, außer nur würfeln.
Aber das ist tatsächlich so ein Spiel, ja, das wird relativ einfach gespielt und gehalten, aber es ist das Spiel, bei dem die meisten ausrasten. Das ist auch erstaunlich, finde ich.
Ja, aber eben, weil sie komplett machtlos sind gegenüber dem Zufall. Das ist halt die Sache.
Ja, aber es ist unterhaltsam. Und das ist, glaube ich, auch Sinn und Zweck der Gesellschaftsspiele. Ja, bei mir ist es ja gut. Ich würde sagen Deluxe, weil es natürlich immer darauf ankommt, mit wem du spielst. Und es gibt auch durchaus bei Uno Regeln, an die man sich halten muss, wobei die wenigsten diese Regeln einhalten. Aber wenn du es so spielst, wie es eigentlich vorgesehen ist, kann es ganz lustig sein und ganz spannend, weil du die anderen austricksen kannst mit so ein paar kleinen Sachen. Und auch mit einer einzelnen Karte kannst du dann den anderen in völliges Chaos stürzen. Deshalb, das ist auch so ein Spiel, das ist, glaube ich, seit meiner Kindheit einfach da und ich spiele es sehr gerne, deshalb einfach Deluxe.
Aber ich kenne nur dieses eine, was irgendwie in den letzten Jahren so ein bisschen rumgegeistert ist, dass ja diese +4-Karte, dass die irgendwie gar nicht so gemeint ist, wie sie tatsächlich von den meisten gespielt wird. Also, dass man, also normalerweise spielt man ja so, dass man dann, dass der Nächste da 4 Karten ziehen muss und dass man sich selber eine Farbe wünschen darf. Ja. Aber irgendwie hat doch da mal jemand letztens irgendwie in die Regeln reingeschaut und dann festgestellt, dass es gar nicht so ist, also dass es irgendwie ganz anders ist. Irgendwie, dass man 4 Karten dem zeigt und da muss er eine ziehen, nur wenn da irgendwie die richtige Farbe errät oder so. Das irgendwie sowas
ist,
in der Art.
Genau, also du darfst die Karte nicht legen, wenn du noch andere Karten hast, die du legen kannst. Und wenn du die dann legst und derjenige, der jetzt die Karten ziehen muss, Zweifel hegt, dann darf er von dir fordern, dass du ihm deine Karten zeigst. Und wenn er sieht, dass du doch noch eine andere Karte hättest legen können, dann musst du, glaube ich, die 4 ziehen.
Ah ja. Ja, siehst du, das ist ja, genau. Das weiß ja kein Mensch, gell? Ja. Das ist ja, aber jeder spielt es irgendwie so.
Richtig, jeder spielt es, wie er möchte, ja, genau.
Gibt es da noch irgendwas, was man irgendwie anders macht, als man das vielleicht so kennt?
Ja, es gibt auf jeden Fall noch andere Sachen, aber die fallen mir jetzt nicht ein. Aber das mit dem Plus 4 ist so das Größte, glaube ich, was man beachten sollte, wenn man Uno spielt.
Ja, irgendwie komisch, dass da natürlich eine Bedienungsanleitung dabei liegt oder eine Spielanleitung, aber die nie so wirklich gelesen wird, weil jeder irgendwie das nach seinen Regeln spielt, ist ja auch interessant. Also bei vielen anderen Spielen passiert das nicht.
Ja.
Also ich bin bei Schrott, nur fürs Protokoll. Okay. Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe.
Hast du, glaube ich, ja.
Okay, dann.
Ja, dann
ist das jetzt doppelt.
Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie, oder?
Ganz genau. Die nächste Kategorie trägt den wunderschönen Titel
Die Person der Woche.
Yay, die Person der Woche. Unsere zweite Lieblingskategorie.
Ja.
Hast du jemanden? Eine von vielen, eine von drei, um genau zu sein.
Ja. Also, ich habe eine Person der Woche, wenn du das gerade fragen wolltest.
Genau, das wollte ich fragen.
Meine Person der Woche ist der Titanic-Journalist, weiß ich nicht, Titanic-Autor, würde ich mal sagen.
Redakteur.
Moritz Hürtgen.
Ja.
Moritz Hürtgen ist meine Person der Woche, weil ich sein Engagement gegen die Bild-Zeitung immer ganz, ganz gut finde. Gerade aktuell in dieser ganzen Özil-Debatte und wieder die Bild, also die Rolle der Bild in der Özil-Debatte und so weiter. Da finde ich immer sein, bin ich sehr auf Seiten der Titanic da meistens und freue mich, wenn da jemand so mal in die Falle rennt und so weiter. Und Moritz Hürtgen ist mir da. Ja, ist halt durch seinen offiziellen Account, den er auf Twitter aus irgendwelchen Gründen hat, also er hat aus irgendwelchen Gründen einen blauen Haken und wird halt deswegen auch von internationalen Journalisten und nationalen Journalisten auch teilweise als wirklicher Journalist verstanden und das führt dann oftmals zu ganz kuriosen Situationen, dass ihm dann manche Kunststücke gelingen, die einem ohne blauen Haken vielleicht nicht gelingen würden. Und dann die Reaktion natürlich auch mal von den Gegnern, die das dann als Fake News auslegen, ist natürlich die lächerlichste überhaupt, weil das im Grunde natürlich immer noch Satire ist oder Comedy ist fast schon. Und das ist natürlich völlig klar, dass das nichts mit Fake News zu tun hat in irgendeiner Form. Aber weil er mich da immer wieder ja überrascht oder auch erfreut, deswegen ich folge ihm gerne, Moritz Hürtgen.
Okay, cool. Ja, meine Person der Woche war tatsächlich schon zweimal meine Person der Woche, aber ich kann, ich bin einfach so froh, dass meine Lieblings-YouTuberin Simone Jatsch die ersten 6 Wochen nach ihrer Gehirnoperation überstanden hat und jetzt quasi aus dieser Recovery-Phase raus ist. Das heißt, sie kann eigentlich wieder zurück zur Normalität und ihr geht's gut und sie kann wieder anfangen zu arbeiten. Und das freut mich einfach so sehr, weil ich noch weiß, wie ich im April vor meinem Laptop saß und mir echt die Augen aus dem Kopf geheult habe, als sie dann mit ihrer Diagnose an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und sie jetzt, ja, einige Monate, einige Wochen später so zu sehen, erfüllt mich mit einer unglaublichen Freude. Und deshalb ist Simone Jatsch mal wieder meine Person der Woche. Und ich hoffe, es geht einfach weiter aufwärts mit ihr, weil, ja, sie verdient das und sie ist super und sie hat mich so oft zum Lachen gebracht. Und ja, ich wünsche ihr auf jeden Fall alles Glück der Welt. Und ja, meine Person der Woche, Simone Jatsch.
Kann sie eigentlich also sprechen und so? Klappt das alles?
Ja,
oder
ja, es ist alles wieder normal. So? Nee, alles gut.
Also das macht dann auch sie wirklich auch diese
Posts
und so weiter?
Ja, ja. Also während sie dann im Krankenhaus lag und so, hat es ihr Manager übernommen, aber mittlerweile schneidet sie ihre Videos wieder selbst und ihre Posts und so hat sie auch vorher gemacht und ich glaube, sie macht jetzt einfach weiter wie vor der Erkrankung, vor der OP.
Ja, das ist schon krass. Also,
das ist wirklich krass.
Dass es jetzt wirklich so schnell ging und so, dass es.
Sie hatte Glück, dass es.
Du hast ja Zeit, vielleicht mal auch mit dem Podcast hier als Gast zu kommen, so oft wie du sie jetzt erwähnt hast. Müsste das ja möglich sein, so als, als Cross-Promo-Gründen.
Stimmt.
Also, du bist hier mit herzlich eingeladen, liebe Simone.
Simone, richtig. Ja. Schön. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten und letzten Kategorie.
Ganz genau. Und da entlassen wir euch ja immer mit einem Song, den ihr die Woche dann überhören könnt, der in irgendeiner Form für uns in der Woche ja relevant war, wichtig war. Und diese Kategorie nennt sich
Song
der
Woche.
Ja, soll ich anfangen?
Ja, gerne, fang du an.
Okay, mein Song der Woche ist heute ein deutscher Song, der nennt sich Mond und wird gesungen von Larry, einer sehr, sehr coolen Sängerin.
Hab ich noch nie gehört.
Hast du noch nie gehört? Ich habe tatsächlich vor 2 Jahren oder 3 Jahren von ihr gehört. Da hat sie zusammen mit dem Rapper Motrip das Lied So wie du bist aufgenommen. Ein richtig tolles Lied, höre ich mir auch heute noch sehr gerne an. Und in dem Clip hat Lena Meyer-Landrut mitgespielt. Also
war das der Song, wo die da in diesem Käfig tanzt?
Genau, richtig.
Ah ja, das kenne ich.
Das war der Song und die Sängerin hat jetzt ein Lied rausgebracht, das sehr, sehr catchy ist. Es erinnert an ein Lied, Twist in My Sobriety heißt es. Und ich glaube, das war irgendwie Ende der 90er, irgendwann in den 90ern, soweit ich mich nicht irre. Und es hat so ein paar Elemente davon. Es ist sehr, sehr cool. Auf jeden Fall ein richtiges Sommerlied, zu dem man so ein bisschen im Auto cruisen kann und Fenster auf und Hand raus und das ganze Programm. Also Song der Woche, Larry, Mond.
Bist du so ein Cruiser? Bist du so ein heruntergelassener?
Ja, ja, bin ich wirklich. Also das ist echt so eine Sache, die mich ziemlich entspannt und ich bin da auch wirklich posermäßig dann unterwegs mit Hand aus dem Fenster, wenn die Klimaanlage nicht an ist. Also wenn es nicht so warm ist, dann ist die Hand immer draußen.
Geil.
Ja.
Wir müssen eh mal das Thema Autofahren noch genauer erörtern. Ich glaube, da ist noch einiges Potenzial.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, du bist, glaube ich, ein richtiger Profi. Ich glaube, du bist so ein Felgen Kenner. Du bist auch jemand, der da drauf achtet, der auch die Motoren kennt und so weiter. Ich will mal mit dir so ein bisschen das Thema Autos durchkauen vielleicht.
Okay.
Also das ist vielleicht was man schon teasern kann.
Stimmt.
Was da noch kommt. Mein Song der Woche ist ein Klassiker, muss man sagen. Ich habe schon mal einen Klassiker hier drauf getan von den Beatles. Jetzt kommt ein Klassiker. Ich weiß nicht, ob der Name gleich was sagt von des Songs. Und zwar Narcotic von Liquido.
Doch, irgendwie also, klingelt irgendwas irgendwo, aber ich müsste es wahrscheinlich hören.
Ja, also wenn ich dir gleich, also ich gebe dir jetzt mal hier kurz einen Hint.
Okay. Ja, klar.
Das ist
so ein Kindheitslied.
Das ist Narcotic. Und meine Erinnerung daran ist, dass irgendwie der Song hängt mit mir irgendwie mit Handball, mit dem Sport Handball zusammen. Weil ich habe damals ja Handball gespielt lange und da kam das irgendwie immer beim Aufwärmen und so. Und ich weiß auch nicht, ich glaube, das war auch mal irgendwie der Titelsong einer Handball-WM oder so. Kann irgendwie sein, dass es deswegen so irgendwie immer mit Handball bei mir verknüpft ist. Und mittlerweile ist es, glaube ich, auch so in so Bierzelten. Also da ist es so ein bisschen dafür irgendwie auch gebraucht worden, weil man das natürlich auch gut mitgrölen kann und so. Aber kann man auch zu Hause im Bett liegend hören, also kann man durchaus auch machen. Narcotic von Liquido und einfach mal auf die Bierbank steigen und mitgrölen, dann ist es, dann lebt ihr voll mein Spirit gerade.
Ja, cool. Ich würde sagen, wir sind am Ende, auch mit dem Podcast.
Ja, selbstverständlich. Ja.
Wollen wir uns verabschieden?
Wir können uns verabschieden, davor müssen wir aber noch eine Sache sagen. Mhm. Und zwar nächste Woche haben wir die 20-jährige oder 20-folgige eigentlich.
Genau.
Nächste Woche ist es 20, haben wir die 20 Folgen geknackt. Und wir haben ja in der 10. Folge schon unseren kleinen Freund Dengelmann kennengelernt. Ja. Kennst du ihn noch?
Natürlich, wie könnte ich ihn vergessen?
In den letzten Tagen, ich lebe ja hier neben ihm, Tür und Tür mit ihm. Und ich habe ihn jetzt wenig gesehen in letzter Zeit und habe dann mal so in sein Zimmer geschaut und er probiert Sachen aus mit Musik, muss man sagen.
Okay.
Also er ist am Komponieren.
Cool.
Und es könnte sein, dass da was kommt. Also ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nicht genau, ob er es fertig kriegt oder ich weiß nicht, ob er da nur was ausprobiert für spätere Projekte. Der hat ja einiges am Laufen und so. Mhm. Aber es kann sein, dass es in der nächsten Woche wieder einen Gastbeitrag gibt von ihm hier, dass er uns wieder gratulieren will zum 20-Folgigen.
Ich hoffe.
Und deswegen auf jeden Fall dabei sein und auf jeden Fall dann vielleicht auch seine musikalischen Werke begutachten. Da ist bestimmt einiges dabei, was Spaß machen könnte. Wir haben noch ganz viele andere heißen Scheiß vorbereitet. Also
genau.
Schaltet einfach wieder ein nächste Woche bei Spotify, bei iTunes
Apple
und
Music,
die ganzen
überall,
anderen.
Überall, genau. Also, ja,
Quatsch richtig. Hier, da, wir sind ja überall vor Ort eigentlich.
Überall, ja.
Wir sind ja echt überall voll gelistet.
Genau.
Wie gesagt, bis nächste Woche, da kommt einiges auf euch zu und eine wunderschöne Woche wie immer. Selma, bring uns nach Hause.
Genau, bleibt gesund und Hashtag SDSD auf Twitter, kontaktiert uns.